Deutschlandfunk Interview.
Der Bericht von Klaus Remme, und vor gut einer Viertelstunde während der Nachrichten, kurz vor dem Rückflug nach Deutschland, hatte ich die Gelegenheit, mit Robert Habeck zu telefonieren.
Guten Morgen, grüßen.
Ist es jetzt schon Zeit für den Wiederaufbau?
Ja, das kann man so klar sagen. Natürlich wird im Osten noch gekämpft, aber das Land ist bereit, will und investiert schon und wartet darauf, dass die ausländischen Partner einsteigen.
Sie wollen deutschen Firmen eine Investitionsgarantie geben, also für den Ausfall bürgen, wenn beispielsweise Kriegsschäden kommen. Kommt das nicht ein bisschen zu früh?
Nein, umgekehrt. Es ist so, dass viele Unternehmen eigentlich ein Interesse haben, in die Ukraine zu gehen, in der Ukraine zu investieren. Wir geben solche Investitionsgarantien regulär, aber nie für Kriegsgebiete. Die Ukraine ist per Definition insgesamt ein Kriegsgebiet. Da setzen wir uns jetzt aber drüber hinweg. Und es gibt auch schon erste Unternehmen, die davon Gebrauch gemacht haben.
Ist das Risiko nicht zu groß?
Das Risiko muss man abwägen mit der Perspektive der Hoffnung, die die Ukraine braucht. Und neben dem starken Willen zum Wiederaufbau und, wie ich finde, den beeindruckenden Mut der Menschen, nach vorne zu schauen, hat das Land eben auch unfassbar gelitten. Und wenn man jetzt einfach sagt, ihr müsst weiter kämpfen, aber es kann nicht mehr nach vorne gehen, dann wird man den Leuten Knüppel zwischen die Beine schmeißen. Also das, finde ich, ist erstens gerechtfertigt und zweitens notwendig.
Aber also eine Geste der Solidarität der Deutschen vor allem.
Es ist eine Unterstützung eines Landes im Krieg und dieses Land kämpft einen Krieg, der die europäische Friedensordnung wiederherstellen soll. Da finde ich es Solidarität fast das falsche Wort. Natürlich sollten wir solidarisch sein, aber wir profitieren eben auch davon, wenn die Ukraine stark und gestärkt aus diesem Konflikt herausgeht.
Klaus Remme sagt in seinem Beitrag, bisher sind 11 Projekte mit 220 Millionen Euro abgesichert. Klingt noch nicht nach viel. Kommt da noch mehr?
Das denke ich. Ich habe ja, Sie haben eben das Gespräch damit begonnen, mit der Frage, ist es zu früh? Und so werden sicherlich auch viele Unternehmen, die vielleicht auch davor in Russland waren, abwägend darauf gucken, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Aber wenn jetzt einige anfangen und wenn die staatlichen Instrumente bereitstehen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass weitere Unternehmen Interesse haben.
Haben sich denn schon ganz konkret Unternehmen gemeldet, die unter diesen Umständen bereit sind zu investieren?
Ja, es gibt eine Liste, es gibt eine Antragsliste, die ist deutlich länger.
Okay. Wiederaufbau ist das eine und doch hat Volodymyr Zelensky auch Ihnen nochmal gesagt bei Ihrem Besuch, was er wirklich will, das sind Waffen und Munition.
Das ist richtig, ja. Der Hauptaugenmerk der ukrainischen Regierung liegt natürlich auf dem Kampfgeschehen im Osten des Landes und die haben den Winter gut überstanden. Gut ist fast ein zynisches Wort, weil ja die Gespräche mit den Menschen, die dort Angehörige verloren haben, mit den Soldaten, die ich im Krankenhaus getroffen habe, die da schwerste Verletzungen davon getragen haben, alles andere als gut sind. Aber jetzt militärisch gesprochen, die russische Offensive ist nicht durchgekommen und jetzt bereiten sich die Ukrainer darauf vor, ihre Territorien zurückzuerobern.
Sie haben es ja damals schon vor 2 Jahren vor der Zeitenwende gesagt, meinem Kollegen Klaus Remme ins Mikrofon, der Sie auch damals schon begleitet hat, wir sollten die Ukraine mit Defensivwaffen unterstützen. Das mussten Sie dann unter dem Druck auch Ihrer eigenen Partei abschichten, zu Minenräumfahrzeugen und sowas. Und jetzt haben Sie Volodymyr Zelensky gesagt, Sie schämen sich für die damalige deutsche Haltung. Wir haben es gerade im Beitrag von Klaus Remme gehört. Es wurde von ukrainischer Seite nur veröffentlicht, was Sie gesagt haben, nicht Zelenskys Antwort. Was hat er denn geantwortet?
Ich würde gerne private, und das war ein sehr privates und auch ein sehr persönliches Gespräch, aus dem heraus dann das gekommen ist, also dieser Schnipsel gesendet wurde, dann vertraulich und persönlich belassen. Aber es hat danach ein sehr offenes und sehr ehrliches Gespräch gegeben.
Und doch fiel diese persönliche Anmerkung ja nicht an der Bar beim Bier, sondern in einem politischen Kontext. Sie saßen sich da mit 2 großen Delegationen gegenüber.
Weswegen? Ja, in dem Fall eine kleine Delegation. Es waren schon, also es waren ganz wenige Leute.
Okay, es liegt natürlich im Auge. Es liegt im Auge des Betrachters. Auf jeden Fall wurde diese Äußerung ja veröffentlicht. Wo ziehen Sie persönlich eine rote Linie bei der Unterstützung der Ukraine für die Zukunft? Gibt es die noch?
Deutsche Truppen in der Ukraine zu haben.
Das heißt,
wir dürfen nicht Kriegspartei werden. Das ist wichtig, dass diese Grenze immer gewahrt bleibt. Und sie spielt auch in allen Überlegungen der Unterstützung der Ukraine immer eine große Rolle. Es ist immer eine Abwägung, wo ein Schritt möglicherweise so weit geht, dass wir in den Krieg aktiv eingezogen werden. Und das soll natürlich verhindert werden.
Was ist mit Kampfjets, westlicher Bauart?
haben in den Gesprächen mit der Regierung keine Rolle gespielt.
Okay, ich frage, weil Sie ja vor 2 Jahren mit Ihrer Forderung im Nachhinein auf der richtigen Seite standen, kann ja auch mit Kampfjets so sein. Wer heute Kampfjets für die Ukraine fordert, kann in einem Jahr Recht behalten, theoretisch.
Ja, das kann alles sein, aber heute oder in den Gesprächen der letzten 2 Tage hat diese Frage keine Rolle gespielt. Mhm.
Kommen wir zu einem anderen Punkt der Ukraine-Hilfe, bei dem Ihr Ministerium federführend involviert ist, Sanktionen gegen Russland. Das 11. Sanktionspaket steht an, wobei die Sanktionen auf dem Papier schon jetzt knallhart sind. Das mit dem Gaskaufen hat sich ja mittlerweile auch erledigt und trotzdem scheint es den Russen ganz gut damit zu gehen. Haben wir uns überschätzt?
Nein, ich glaube, es geht den Russen gar nicht gut damit. Die russische Wirtschaft wankt und vor allem in den Bereichen, wo Hochtechnologie eingesetzt wird. Und das wird mit der Zeit immer stärker werden. Aber wo Sie die Sanktionen ansprechen, es gibt ein Problem, ich würde sagen, ein Tatbestand, den ich wirklich inakzeptabel finde, das ist die Umgehung von Sanktionen. Und wir haben sehr belegbare Daten, dass diese Sanktionen umgangen werden, dass also Güter, die schon sanktioniert sind, über Drittstaaten exportiert werden und dann nach Russland gelangen. Und dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Das ist kein Kavaliersdelikt. Wir haben konkrete Vorschläge gemacht, wie man das tun kann. Und die sollen meiner Auffassung nach in das 11. Sanktionspaket auch mit rein und europäisch umgesetzt werden.
Wenn Sie sagen, Sie haben ein Bündel von Daten, wollen Sie Ross und Reiter nennen?
Ich würde ungern die Länder nennen, aber es gibt Statistiken, die man auch im Internet finden kann, wo man sieht, dass Pickups oder LKWs oder auch Kühlschränke, wo ja Chips ausgebaut werden für Drohnen, über die letzten 15 Jahre auf einem Niveau von immer gleich, ja, die wurden sozusagen immer gleich geliefert, der Bedarf an Kühlschränken im Land XY hat sich eben dann doch nicht sprunghaft entwickelt, aber ab Februar 2022 sprunghaft nach oben. Mhm. Das erkennt jeder, dass da was faul ist und die Länder wissen das auch und werden das wissen, jetzt müssen wir vor allem schauen, dass wir dem einen Riegel vorschieben. Und das kann man tun, indem man die Geräte mit einer Endverbleibskontrolle belegt, wie wir es bei militärischen Gütern machen, oder auch Firmen, die nach Russland liefern, dann selber sanktioniert.
Okay, dann spreche ich es an, wenn Sie es nicht ansprechen wollen. Es geht vor allen Dingen um Länder in Kaukasusregionen wie Georgien oder Armenien oder Länder in Zentralasien. Was ist mit deutschen Unternehmen? Muss doch jeder wissen, wenn er auf einmal seinen Kompressorabsatz im Kaukasus verdoppelt, wo seine Waren am Ende landen.
So ist es. Es gibt auch den Vorschlag, dass wenn man den Verdacht hat, dass Sanktionen umgangen werden, dass man ihn melden muss. Also Beweislastumkehr. Im Moment ist es so, dass man quasi nachweisen muss, dass Sanktionen umgangen werden. Wir könnten aber auch schon, oder ich bin dafür, ich schlage vor, ich werbe dafür, dass wir alleine das Wissen, dass da etwas faul ist, zur Pflicht führt, dass es dann auch angezeigt werden muss. Dann müssten die deutschen Unternehmen, die sich auf einmal darüber freuen, dass so viele Kühlschränke oder Pickups geliefert werden, uns eine Anzeige machen und sagen, guck mal, das kann nicht richtig sein.
Und
dann
hätte
man eine Rechtsumkehr.
Und das wird auf jeden Fall Teil des Sanktionspakets sein?
Das kann ich Ihnen leider nicht versprechen, weil wir mit den anderen Ländern noch nicht so weit sind. Aber ich spreche mich eindeutig dafür aus, dass wenn man Sanktionen erlässt, dass man die auch durchhält und durchsetzt und nicht zwinker, zwinker sagt, naja, dann machen wir es halt eben links rum und dann liefern wir die Güter weiter. Dann können wir es auch wirklich sein lassen. Das ist wirklich schändlich.
Und darüber hinaus, was kann noch sanktioniert werden?
Also die Ukrainer wünschen sich, dass Uran sanktioniert wird aus Russland und das halte ich für richtig. Wir haben ja die fossilen Brennstoffe jetzt weitgehend entweder mit Preisen oder auch mit Ausschluss sanktioniert. Bei Gas ist es etwas anders, das hat Putin selber abgestellt, aber Öl und Kohle, die unterliegt Sanktionsregime. Ich bin der Meinung, das kann man auch, wie die Ukrainer es sich wünschen, auf das Uran tun. Die Brennelemente, die noch immer auch in europäischen Atomkraftwerken eingesetzt werden, werden mit Uran aus Russland bestückt. Auch darüber verdient der russische Staat. Das kann man vielleicht nicht sofort machen, konnten wir bei Öl und bei Kohle auch nicht sofort machen. Aber mit einer Frist ist zu versehen und sagen, so im halben Jahr reduziert und im Dreivierteljahr ist dann Feierabend. Das sollte man jetzt dringend tun. Auch da allerdings Widerstand auf der europäischen Ebene bei den Ländern, die diese Brennelemente noch nutzen.
Also Frankreich?
Ungarn, Frankreich, Frankreich weiß ich nicht genau, Finnland, alle haben ja Atomkraftwerke und die Zahlen sagen, dass 20% des Urans aus Russland kommen. Das wird sich aber ungleich verteilen. Das ändert aber alles nichts daran, dass wenn wir es geschafft haben, von 55% Kohle- und Ölabhängig, Gasabhängigkeit runterzukommen, 30% Ölabhängigkeit runterzukommen, dann wird man eben auch 20% Uranabhängigkeit überwinden können.
Sprechen wir über Heizung. Nein, kleiner Scherz, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister war das.
Ach so, schade, ich hätte mich jetzt gefreut.
Ja, ich habe nur das Gesicht meines Regisseurs einmal, wollte ich mir angucken.
Okay, aber ich stehe zu jeder Sondersendung bereit, alle Details aufzuklären.
Alles klar, wir werden nächste Woche wieder nachfragen und vielleicht sprechen wir dann ja wieder über innenpolitische Themen wie die Heizung. Robert Habeck war das, Wirtschaftsminister. Vielen Dank.
Tschüss.